Heiliger, barmherziger Gott, darum bitte ich dich, dass du uns dein Wort gibst, dass du mein Reden leitest, so dass es dir zur Ehre ist und uns zum Heil. Rühre du unsere Herzen an. Amen. Sie kennen das ja schon, ich fange gerne mit einer Frage an oder mit Fragen. Bin ich laut genug? Sie hören mich da hinten. Wunderbar. Also meine Frage heißt, welches Risiko gehen Sie eigentlich ein, wenn Sie sich auf den Weg zum Gottesdienst machen? Sie können von einem Auto angefahren werden. Oder Sie können im Winter auf Schnee und Glatteis ausrutschen. Sie können auch hier im Gottesdienst Ihren Lieblingsfeind treffen, wenn Sie so etwas haben. Sie können auch in einen Gottesdienst geraten, wo die Predigt so etwas von an Ihnen vorbeigeht, dass es kaum noch zu sagen ist. Es ist also schon ein wenig riskant, sich auf den Weg zu machen in den Gottesdienst. Von einer anderen Risikoeinschätzung erzählt die folgende kleine Episode, die mir beim Lesen untergekommen ist. Ein Tourist lässt sich von einem Taxifahrer in Berlin zum Gottesdienst fahren. Der Fahrer liefert ihn auch richtig an Ort und Stelle ab. Der Tourist, der noch mehr vorhat, fragt, können Sie bitte bis nach dem Gottesdienst auf mich warten? Klar, sagt der Taxifahrer, kein Problem. Da sagt der Tourist, missionarisch besonnen wie er ist, Sie können auch gerne mit in den Gottesdienst gehen. Der Taxifahrer winkt ab. Nein, danke, dann muss ich mir ja ändern und das will ich nicht. Mein Eindruck, diese kleine Geschichte bringt auf den Punkt, wie viele denken. Ich will so bleiben können, wie ich bin. War mühsam genug, so zu werden, wie ich bin. Ich will nicht in Fragen gestellt werden mit meinem Leben. Ich will nicht hören, dass nicht alles toll ist, was ich mache. Ich will nicht damit konfrontiert werden, dass manches in meinem Leben sich ändern müsste. Ich weiß das selbst alles, aber es macht mir Angst. Mag sein, das ist ein Grund, weshalb Leute einen großen Bogen um Gottesdienste und Gotteshäuser machen. Sie ahnen, wenn ich da hingehe, wird sich mein Leben verändern müssen. Vor knapp 10 Tagen war ich mit meiner Frau in Halberstadt in der Burkhardi-Kirche. Ich vermute mal, dass keiner von Ihnen diese Kirche kennt. Da gibt es eine völlig verrückte Geschichte. Im Jahr 2000 hat in dieser Kirche, die zu DDR-Zeiten als Schweinestall genutzt worden ist, ein Orgelstück begonnen. Im Jahr 2000 hat es begonnen. Dessen letzter Ton wird im Jahr 2639 erklingen. 2639. Sie haben richtig gehört. Bis dahin wechselt ungefähr alle 10 Jahre ein Ton, ein Akkord. Das heißt, seit 2011 bis 2020 der gleiche Ton. Da merken Sie, wie hektisch Frau Filsack auf dem Instrument spielt. Wenn Sie sich vorstellen, ein Ton, 9 Jahre. Das Projekt heißt As Slow as Possible, so langsam wie möglich. Und es ist das Gegenteil von dem, wie Leben heutzutage funktioniert. Denn heute ist doch so schnell wie möglich, weil Zeit ja Geld ist. Und Geld haben wir keins und Zeit haben wir auch keine. Aber vielleicht haben wir mehr Geld, wenn wir weniger Zeit haben. Diese halbe Stunde in der Bochardi-Kirche macht mich nachdenklich. Sie erschüttert mich in meinem Denken und meinem Lebensgefühl, weil ich anfange zu ahnen, dass am Leben etwas nicht stimmt, wenn wir durch die Gegend hetzen. Ich ahne in diesem gleichbleibenden Ton etwas von der Ewigkeit. Kurzum, Sie merken, es ist gefährlich, in den Gottesdienst zu gehen. Es ist gefährlich, weil uns hier Dinge widerfahren können, die unser ganzes Leben und Denken über den Haufen werfen. Und davon spricht ja auch unser Predigtwort. Wir hören Jesaja 6, da steht ein bisschen harmlos oben drüber Jesajas Berufung zum Propheten. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, sieh, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich. Sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hört und versteht's nicht, seht und merkt's nicht, verfettet das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner, die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, so dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es doch abermals kahl gefressen werden, auch wie bei einer Terpinde oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same. Wird solcher Stumpf sein. Ich habe heute Morgen auch diesen Psalm gelesen, den wir eben gehört haben. Bin darüber erschrocken. Weil der Psalm sagt, die Stimme des Herrn ist gewaltig. Ich habe das Gefühl, dass diese Worte ja auch gewaltig sind. Jesaja ist ja ein Mann, der den Tempel kennt und der sich dort nicht fremd vorkommt. Wir würden sagen, ein frommer Mensch. Er lebt mit in den Gottesdiensten Israels, in den Liedern Israels, in den Opfern Israels. Und dann an diesem einen Tag geschieht es, um ihn herum versinkt plötzlich die ganze Umgebung in Nebensächlichkeit. Und es bleibt nur noch Gott und Jesaja ihm gegenüber. Jesaja sieht Gott in seiner Herrlichkeit, heißt es. Er sieht sich selbst Gott gegenüber und wir tun gut daran, die Größenverhältnisse nicht zu überhören. Der Saum Gottes füllt den Tempel und Jesaja findet sich ganz klein zu seinen Füßen wieder. Der Mensch ist vor Gott ganz klein. Und doch, dieser Mann Jesaja steht vor Gott. Was sieht Jesaja eigentlich? Kann er uns das, was er sieht, so beschreiben, dass wir für unsere Fragen eine Antwort kriegen? Wie ist Gott? Wie muss man sich den denn vorstellen? Wie kann man Gott denn denken? Wenn man genau liest, fällt einem ja auf, Jesaja beschreibt sehr sorgfältig die Engel, die um Gott sind. Wie sie sich bewegen, wie sie aussehen, was sie rufen. Sie stehen über ihm, sie decken ihr Angesicht, sie decken ihre Füße. Und sie singen das Lob Gottes. Sie sind vor Gott. Und ich habe den Eindruck, in diesen Engeln sieht Gott, Jesaja die Herrlichkeit Gottes. Jesaja sagt nicht an keiner Stelle, ich sah das Angesicht Gottes. Wir müssen es wohl so herum sagen, in der Ehrfurcht, im Lichtglanz, in der Scheu der Engel, der Seraphim hat Jesaja das Angesicht Gottes gespiegelt gesehen. Wir haben das eben gesungen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das unter die Haut geht. Jesus, wir sehen auf dich, in dir, in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesaja sieht in den Engeln die Herrlichkeit Gottes gespiegelt. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes nie direkt, weil wir würden tot umfallen. Was Jesaja da beschreibt, ist eine Erfahrung wie ein Überfall. Mitten in ein gewohntes, frommes Leben. Darf ich das einmal für uns so sagen? Vielleicht kennen Sie das. Vielleicht ist das aber auch noch etwas, was auf Sie wartet. Es mag sein, dass uns einmal etwas Ähnliches widerfährt. Dass wir in einem Augenblick überwältigt werden von der Gegenwart Gottes. Und ich sage jetzt bewusst überwältigt werden und nicht nur berührt. In einem Gottesdienst, im stillen Lesen eines Wortes der Heiligen Schrift, auf einem Weg, bei einem Besuch am Krankenbett. Die Bibel sagt, jeder Stein und jeder Dornbusch ist gut genug, um der Ort der Gegenwart Gottes zu werden. Und bis heute passiert so etwas, dass wir auf einmal überwältigt werden. Jesaja sieht nicht nur, sondern er hört auch. Er hört den Gesang der Engel. Wochenspruch heute. Als ob man so etwas zum Wochenspruch machen könnte. Heilig, heilig. Heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir gehen ja mit diesem dreifachen Heilig sehr sparsam um in der evangelischen Kirche. Beim Abendmahl. Ja. Sonst halten wir uns da zurück. Nur was mir auffällt, wir sind oft schnell damit fertig, mit dem Heilig, Heilig, Heilig. Das ist in der Bibel anders, aber es scheint so, dass die neue Zeit das so von uns will. Ich weiß nicht, wer ein Langzeitgedächtnis hat. Großer Gott, wir loben dich. Ignaz Franz hat das geschrieben im Jahr 1768. Und die Älteren unter uns haben noch gelernt, alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphim, stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen. Und in den Zeiten vor 1994 haben sie gelernt, rufen dir in steter Ruhm, heilig, heilig, heilig zu. Und was singen wir heute? Rufen dir stets ohne Ruhe, heilig, heilig, heilig zu, damit wir fertig werden. Was ein Quatsch. Ich weiß gar nicht, was der Gesangbuchkommission an der Stelle durch den Kopf gegangen ist, dass sie nicht verstanden haben, dass in steter Ruhe etwas anderes ist als stets ohne Ruhe. Aber so ist das mit Kommissionen. Die beschließen irgendwas und wissen gar nicht, was sie tun. In anderen Gegenden der Welt hat man auch heute in den Kirchen im Lobpreis mehr Zeit. In Afrika, in Asien, in Amerika, sogar manchmal in Deutschland. In immer neuen Wendungen wird besungen, wie groß Gott ist. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der König aller Könige. Du bist der Anfang und das Ende. Du bist das, die Mitte der Welt. Du bist der Anker der Geschichte. Du bist der Glanz und das Licht, die Fülle der Macht, das Geheimnis unter uns. Anbetung geht nicht schnell. Und sie ist nicht mehr ein Reden über Gott, sondern immer ein Reden zu Gott. Du, du. Ich glaube, wer etwas mitbekommen hat von dieser Majestät Gottes, die die Engel besingen, der wird allergisch gegen alles majestätische Gehabe der Menschen. Vielleicht ist das eines der Probleme, weshalb bei uns Menschen oft so groß gemacht werden und viel zu schnell zu Idolen, dass wir die Hoheit Gottes nicht genug sehen gelernt haben. Wenn Gott ganz groß ist, der kann Menschen nicht mehr auf irgendwelche Throne setzen. Und er ist auch nicht mehr schadenfroh, wenn sie runterfallen. Man muss sich nicht über das Unglück von Theresa May freuen. Es reicht doch, dass sie es erlebt hat. Aber die Engel singen ja weiter nach dem Heilig, Heilig. Sie singen: Alle Welt ist erfüllt von Gottes Machtglanz. Und sofort fragen wir, ist das denn wahr? Ist es denn nicht andersherum? Wir sehen den Machtglanz von Menschen. Wir sehen, wie sie sich herausputzen mit Wissen, mit Schönheit, mit Waffen, mit Machtpositionen. Davon, dass alle Welt voll der Ehre des Herrn ist, kann doch bei uns gar keine Rede sein. Wir verehren irgendwelche Leute in kurzen Hosen, die gestern Abend 7 Tore geschossen haben. Mir fällt immer der Spruch aus dem Kohlenpott ein, wenn ich Fußball sehe: Wenn ein Tor umfällt, hebt Gott ihn auf. Es ist ja wahr. Es ist wahr, was im Himmel gesungen wird und was auf der Erde geschieht, das ist nicht deckungsgleich. Aber Während wir noch die Lieder von der Macht der Menschen singen und während wir noch in den alten Klageliedern über Leid und Schmerz festsitzen, wird im Himmel schon davon gesungen, was einmal das Ziel Gottes ist. Und dies steht nun in der Tat fest. Dieses Ziel Gottes wird erreicht. Das Ziel der Wege Gottes ist, dass alle Welt voll seines Glanzes wird. Das Ziel der Wege Gottes ist, dass alle Welt ihm die Ehre geben wird und alle Zungen ihn anbeten. So im Philipperhymnus im 2. Kapitel. Und jetzt passiert etwas sehr Merkwürdiges. Jesaja würde gerne mitloben. Er würde gerne einstimmen, aber er muss verstummen, weil er auf einmal sieht und spürt an sich selbst, ich bin nicht so, dass ich Gott loben könnte. Was für ein Schmerz. Gott schauen und anbeten müssen und sich selbst als unfähig dazu erkennen. Das gilt ja wohl auch für uns. Wer sich selber vor Gott sieht, wer sich selber in der Anbetung Gottes wiederfindet, der erfährt auch von sich selbst. Ich vergehe. Ich bin ein sündiger Mensch. Jesaja sagt eben nicht, wie gut, dass ich der eine Fromme in einem Meer von Ungläubigen bin, der eine Gläubige in einem Meer von Gottlosen. Der eine Reine unter lauter Unreinen, sondern Jesaja sieht, ich lebe in einem Zusammenhang, der gegen mich spricht. Er sieht sich selbst als einen, der nicht besser ist als das Volk, in dem er lebt. Gott erkennen und erschrecken über sich selbst ist eins. August Tholuck, ein Theologe, den kein Aas mehr kennt von den heutigen Theologiestudenten aus dem 19. Jahrhundert, der hat einmal gesagt, es gibt die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis nie ohne die Höllenfahrt der Sündenerkenntnis. Aber Gott sei Dank, es bleibt nicht dabei, dass Jesaja sagen muss, ich bin unrein, ein Sünder. Ein Engel kommt mit glühenden Kohlen und reinigt Jesaja. Mit glühenden Kohlen rührt er seine Lippen an. Deshalb bin ich immer ein bisschen zögerlich mit diesem Kanzelgebet. Herr, rühre meine Lippen an. Das kann ganz schön brennen. Es ist keine Kleinigkeit, von Sünde befreit zu werden. Es ist keine Kleinigkeit, sich herauslösen zu lassen aus dem alten Leben. Ausbrennen, das passiert ja mit dieser Kohle, ausbrennen, das tut weh. Das ist bei Wunden so, bei den leiblichen und den seelischen. Es ist keine Kleinigkeit, dass ein Leben anders wird, so dass es Gott entspricht, so dass es für Gott brauchbar wird. Und es ist nicht Jesaja, der das zustande bringt, der sich selbst für Gott in Form bringt, sondern es ist ein Engel, der das tut. Es ist wohl wahr, und Sie kennen das vielleicht auch von sich selbst, wir wollen oft anders werden. Wir können uns auch ändern, wir können abnehmen, wir können aufhören mit dem Rauchen, wir können aufhören, den eigenen Mann oder die eigene Frau zu verhauen oder zu betrügen. Wir können ehrlich werden. Wir können uns mühen, bescheidener zu werden. Das alles können wir schon. Es kostet Mühe und einen festen Willen. Und es ist oft anstrengend, so etwas durchzuhalten. Kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Ich kenne es gut. Also das mit dem meine Frau hauen, das macht mir nicht so viel Mühe. Das habe ich schon immer gelassen. Mit all den Veränderungen, die wir so an uns selber in Gang setzen, sind wir doch noch nicht tauglich vor Gott und für Gott. Luther hat einmal gesagt, es ist mit unserem Tun umsonst auch in dem besten Leben. Das singen wir manchmal, ob wir es glauben. Also ich kann mich nicht selbst so machen, dass ich Gott entspreche. Die gute Botschaft heißt, ich muss es auch nicht. Gott wird so an mir handeln, dass ich ihm ein wenig besser entspreche. Wir haben ja gerade erst Pfingsten gefeiert und Pfingsten ist noch ein bisschen mehr als nur der Geburtstag der Kirche. Der Heilige Geist übernimmt die Aufgabe des Engels in dieser Jesaja-Berufung. Er macht uns Gott recht. Er transformiert uns. Der Geist ist unser Transformator, der uns so verwandelt, dass wir ein bisschen mehr Gott entsprechen. Was wäre das, wenn diese Geschichte hier aufhört? Dann wäre das Ziel der ganzen Schau Sündenerkenntnis und Sündenvergebung. Und so denken viele Christen. Viele Christen haben das Gefühl, das Ziel aller Wege Gottes ist die Befreiung von Schuld und Sünde und Gutes. Aber Gottes Weg geht weiter, damals mit Jesaja und heute mit uns. Gott will nicht nur ein Reparaturbetrieb für Sünder sein. Jesaja wird in dieser Vision im Tempel zum Boten berufen. Zum Boten mit einem ungeheuer harten Auftrag. Er sagt, hier bin ich, Herr, sende mich, und stellt sich so Gott zur Verfügung. Das ist nun wirklich das Ziel, das Gott hat, eines der Ziele, dass Menschen bereit werden, seinen Weg zu gehen. Dazu bedarf es auch der Sündenvergebung. Sie ist ein Mittel, um Menschen zum Dienst zu bereiten. Aber sie ist nicht das Ziel dieses Dienstes. Gott braucht Boden. Und diese Boden bereitet er für ihren Dienst vor in der Vergebung der Sünde. Ein letztes. Jesaja kann sich den Inhalt seiner Botschaft nicht aussuchen und selbst bestimmen. Wenn er das könnte, er hätte nie und nimmer diesen Inhalt sich erwählt. Er wird losgeschickt als ein Bote des Gerichtes, härter noch. Er wird losgeschickt als ein Bote, der tauben Ohren und harten Herzen predigen wird. Er wird seine Botschaft sagen, aber keiner will sie hören. Sie findet kein Echo. Weil die Hörer sagen und davon erzählt das Jesaja-Buch am laufenden Band, was du sagst, passt uns nicht. Das wollen wir nicht. Ich glaube, das ist mit die größte Angst, die uns als Prediger und Christen auch heute überfällt und überfallen kann, dass wir ein gutes Wort sagen wollen, Gottes Wort, und dass diese guten Worte nicht ankommen. Dass sie kein Gehör finden. Dass jemand sagt, geht mir am Gesäß vorbei. Will ich nicht. Dann stehen wir, und das beobachte ich mit großer Sorge, nicht nur an anderen. Dann stehen wir in der Gefahr, uns anzupassen und nur noch zu sagen, was alle sagen, nur noch zu sagen, was gerne gehört wird. Nicht mehr Umkehr, sondern weiter so. Ein bisschen besser weiter so. Nicht, wir stehen am Abgrund, sondern es geht uns doch gut. Nicht, Gott allein genügt, sondern wir werden es schon packen. Nichts ist unmöglich, sagen wir. Oder wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und einer, der in Washington manchmal in die Bibelstunde geht, sagt, America first. Und ich frage mich, hat er es eigentlich verstanden? Teresa von Avila hat gesagt, solo Dios basta, Gott allein genügt. Basta, fertig. Bei uns heißt es, wir sind Luther. Was ein Quatsch, kann ich nur sagen. Was ein Irrsinn. Jesaja muss es aushalten, ein Leben lang. Ich predige tauben Ohren. Ich ringe um die richtigen Worte, aber sie bewirken nichts. Das ist die Härte, die in dieser Berufungsgeschichte auch drinsteckt. Gottes Boten haben keine Erfolgsgarantie für ihren Dienst. Martin Buber hat es so gesagt, Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Aber daran entscheidet sich nicht, wie Gott seine Boten sieht. Sondern er sieht nach ihnen darauf, ob sie treu geblieben sind in dem, was sie zu sagen haben und wie sie leben. Und wie sie Menschen begegnen. Ob sie dem Wort Gottes Raum geben im eigenen Leben und dem Geist Gottes sich selbst anvertrauen. Wo das geschieht, da schafft Gott sich Frucht, die bleibt bis in Ewigkeit. Amen.